Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
RECLIM, neue Offensive für die Klimaforschung. Schon gewusst, dass kleinen Schleimern ein gelegentliches Bad ganz gut tut. Und natürlich wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Willkommen zum ersten Helmholtz-Podcast im Jahr 2010, das neben einigen Ausnahmen in erster Linie das Jahr der Energiethemen werden wird. In dieser Ausgabe beginnen wir jedoch mit einem Beitrag zum Thema Klimaforschung. Indirekt hat das natürlich auch mit Energie zu tun, denn durch die massenweise Verbrennung fossiler Energieträger werden Klimagase frei, die zur globalen Erwärmung führen. Welche Auswirkungen die Klimaänderung auf regionaler Ebene hat, soll ein neuer Forschungsverbund der Helmholtz-Gemeinschaft herausfinden. Mehr dazu erfahren Sie gleich in unserem Schwerpunktbeitrag. Doch vorher hören Sie wie immer das Geräusch des Monats, das durchaus zu unseren winterlichen Temperaturen passt.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Was es mit diesem Geräusch auf sich hat, erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Doch nun zu unserem Schwerpunktbeitrag.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Der globale Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen unserer heutigen Zeit. Der Einfluss des Menschen hat dazu geführt, dass die Durchschnittstemperaturen weltweit ansteigen. Wie wird sich der Klimawandel auf die einzelnen Regionen auswirken und wie können wir auf die erwarteten Änderungen reagieren? Neben Deutschland spielen die arktischen Gebiete mit ihren großen Eismassen eine besondere Rolle. Vor allem, da diese die Zukunft des Meeresspiegels maßgeblich beeinflussen werden. Um solche Fragen zu beantworten, haben sich 8 Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft zu einem Verbund zusammengeschlossen. Sein Name RECLIM. Mehr dazu von Erich Wittenberg.
Die Abkürzung RECLIM steht für regionale Klimaveränderungen. Sie ist der Name eines neuen Forschungsverbundes, in dem 8 Helmholtz-Zentren ihre Kompetenzen bündeln. Ziel ist, die regionalen Klimaprozesse abzubilden, die in globalen Klimamodellen noch nicht ausreichend dargestellt sind, so Verbundsleiter Professor Peter Lemke vom Alfred-Wegener-Institut.
Wenn man genauer hingucken will, dann muss man natürlich sagen und fragen, nicht, was heißt das für eine bestimmte Region wie zum Beispiel Norddeutschland oder Alpenvorland? Und diese Fragen können natürlich die globalen Modelle nicht beantworten. Was wir jetzt machen, ist, dass wir regionale Modelle benutzen, die eine gute, hohe Auflösung haben und deren Prozesse wir vorher durch Messprogramme untersuchen und dann versuchen, in dem Modell nachzubilden.
Das neue Modell, von dem Peter Lemke spricht, ist ein numerisches Computermodell, das die Erde und einzelne Regionen in kleine Kästchen einteilt. Für jedes Kästchen wird eine bestimmte Messgröße wie Temperatur, Windgeschwindigkeit oder Ozeanströmung definiert und beschrieben. Für die globalen Klimabetrachtungen steht bislang nur ein relativ großmaschiges Gitter zur Verfügung. Dabei fallen kleinräumige regionale Unterschiede zwangsläufig unter den Tisch.
Globale Klimamodelle haben keine gute räumliche Auflösung. Zum Beispiel hätten sie für Norddeutschland vielleicht 2 Gitterpunkte zur Verfügung, um dort das Klima und seine Veränderung darzustellen. In Regionalmodellen geht man auf eine hohe Auflösung, die nur wenige Kilometer oder auch darunter liegt, sodass man tatsächlich Bereiche wie den Schwarzwald oder das Alpenvorland oder die Arktis im Detail beschreiben kann, mit allen seinen Prozessen, die wir auch noch beobachten müssen, weil wir sie nicht genau kennen, die wir dann aber in einem Modell optimal darstellen können.
Zu den konkreten Auswirkungen von Klimaschwankungen auf einzelne Regionen gibt es noch großen Bedarf an weiterer Forschung. Dabei werden im Verbund des Projekts RECLIM die vielen Forschungsaufgaben nicht von einem einzelnen, sondern mindestens von 2 oder 3 Helmholtz-Zentren gemeinsam bearbeitet.
Wir haben ein übergreifendes Thema, in den alle anderen einmünden. Und diese alle anderen heißen spezielle Projekte, wie zum Beispiel, was wird mit dem grönländischen Eisschild passieren, welche Konsequenzen hat das für den Meeresspiegelanstieg, was hat die Erwärmung mit dem Meeresspiegelanstieg zu tun und wie sind die Küsten beeinflusst. Andere Themen sind die starken Änderungen, die man zurzeit im Arktischen Ozean sieht. Welche Konsequenzen haben die für Europa und wie wird es weitergehen? Was passiert mit den Permafrostgebieten in Sibirien? Ein anderes Thema ist, welchen Effekt haben Landoberflächen auf das Klimasystem und umgekehrt, wie wirkt Klima auf Bewaldung, auf Felder und Wälder ein? Ein anderes Problem sind Änderungen in der Chemie der Atmosphäre, zum Beispiel Beimengen von Schwebstoffen, die sowohl den Strahlungskreislauf als auch die Niederschlagsaktivitäten verändern.
Die vielen Forschungsansätze sollen klären, wie sich das Klima auch kleinräumig verändert. Dass es sich überhaupt verändert, gilt mittlerweile als Tatsache. Und zwar auch dann, wenn es uns gelänge, alle CO2-Emissionen sofort zu stoppen. RECLIM soll das Ausmaß der Klimaänderung nicht nur untersuchen, sondern auch zur Entscheidungshilfe für Vermeidungs- und Anpassungsstrategien beitragen, so Professor Hans von Storch vom Helmholtz-Forschungszentrum GKSS in Geesthacht.
Was wir tun können, ist durch eine globale Klimaschutzpolitik, ist, dass wir steuern, wie groß diese Änderungen ausfallen. Wir können sie nicht auf Null bringen. Das heißt, es wird Änderungen da sein und aufgrund einer klugen Klimaschutzpolitik wird es uns hoffentlich gelingen, als Menschheit, diese Änderungen relativ klein zu halten. Aber auch diese, die dann relativ klein sind, sind nicht absolut klein, sondern durchaus signifikant. Und mit denen müssen wir eben umgehen. Das ist in der Diskussion bis vor wenigen Jahren vollständig heruntergespielt worden und tritt jetzt ganz deutlich zutage. Und auch genau hier ist sozusagen der größere Kontext der RECLIM-Initiative. Sie wissen, bei der Helmholtz-Gemeinschaft haben wir ja den Anspruch, dass wir auch Forschung machen, die nützlich ist für die Gesellschaft. Und das ist genau der Beitrag, den wir leisten. Wir ermöglichen Anpassung insbesondere.
Wir werden also kaum umhinkommen, Deiche zu erhöhen und uns gegen Hitzewellen und stärkere Niederschläge zu wappnen. RECLIM wird in den nächsten Jahren dazu beitragen, hierfür fundierte Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten und ein besseres Verständnis der zugrunde liegenden Klimaprozesse zu ermöglichen. Doch trotz aller Fragen, die noch offen sind, ist eines schon heute klar: Die klimarelevanten Emissionen müssen dringend reduziert werden.
Die Folgen des Klimawandels betreffen natürlich nicht nur uns Menschen, sondern die gesamte Natur mit all ihren Lebewesen. Welche Auswirkungen er für Schnecken haben könnte, hören Sie jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass kleinen Schleimern ein gelegentliches Bad gut tut?
Sie sind langsam und schleimen sich durch die Welt, auch durch unsere Gärten, und das öfter als uns lieb ist. Manche haben schöne Häuser, andere sind nackt und finden deswegen nur wenige Liebhaber. Mehr über Schnecken gibt es kaum zu sagen. Oder doch?
Zum Beispiel, dass einige Schnecken wie Posthorn- oder Spitzschlammschnecken gar nicht so gern durch unsere Salatbeete streifen. Viel lieber mögen sie verwunschene Auen weit ab menschlicher Gärten. Doch wo findet Schnecke die noch? Aber es gibt Hoffnung für Posthornschnecke und Co. Und zwar dann, wenn die Natur zurückschlägt.
Bedrohten Arten wie der Uferlaubschnecke zum Beispiel kommt eine ordentliche Überschwemmung durchaus nicht ungelegen. Hochwasser wie jene an der Elbe in den letzten Jahren erhöhen nämlich die Artenvielfalt der Schnecken. Das fanden Forscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung heraus.
6 Jahre lang untersuchten sie über 46.000 der Weichtiere von 56 verschiedenen Arten. Dabei zeigte sich, dass die Schnecken auf den stark bewirtschafteten Auenwiesen längs der Elbe aus regelmäßigen, auch mehrere Wochen andauernden Hochwassern deutlichen Nutzen ziehen. Die Zahl der wasserliebenden Schneckenarten nahm zu, während die der typischen Landschnecken stabil blieb. Außerdem nutzten viele Arten die feuchte Umgebung nach einer Flut, sich massenhaft zu vermehren und so ihre Bestandszahlen zu sichern.
Bei Überflutungen gehen die Schnecken also mit heiler Haut vom Platz. Kollege Käfer und andere Insekten verzeichnen dagegen unter Hochwasser hohe Verluste. Das klingt doch mal ermutigend für die kleinen Schleimer. Also Hochwasser gut, alles gut?
Tatsächlich befürchten die Forscher, dass es auch den Schnecken irgendwann zu wild wird. Im Zuge des Klimawandels könnte das Meer noch öfter und noch extremer über die Deiche schwappen. Spitzschlammschnecke und Co. genießen zwar das Vollbad, werden aber aus ihrem alten Gebiet weggespült. Da sie sich bekannterweise nur langsam bewegen, können sie die verloren gegangenen Lebensräume auch nur sehr langsam wieder besiedeln. Zu zögerlich womöglich für die nächste Flut.
Auf das feine Gleichgewicht kommt es also an. Bei Landschnecken sogar im buchstäblichen Sinn. Sie können nicht schwimmen. Sie retten sich, wenn auch im Schneckentempo, auf schwimmende Objekte wie Blätter oder Zweige und surfen quasi stromabwärts. Immerhin brauchen sie, anders als ihre wasserliebenden Genossen, kein Feuchtgebiet, um sich wohlzufühlen. Am neuen Ort angekommen, fassen sie rasch wieder Fuß und fressen sich erneut durch den Salat. Aber dann durch den von jemand anderem.
Bevor dieser Podcast zu Ende geht, kommen wir noch einmal zu unserem Geräusch des Monats. Erinnern Sie sich? Richtig, das sind knackende Eisplatten, die sich im Polarmeer übereinander schieben. Das Geräusch, das Sie dabei machen, wurde von Helmholtz-Forschern des Alfred-Wegener-Instituts auf dem berühmten Forschungsschiff Polarstern aufgenommen. Dass zum Teil mehrere Hektar große Eisplatten im Frühjahr schmelzen und aufbrechen, ist ganz normal. Doch durch den Klimawandel schmilzt das Eis immer schneller. Um diesen zu erforschen, schneiden die Wissenschaftler mit einem Bohrer zylinderförmige Kerne aus dem Eis. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder mit dabei. Machen Sie's gut. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.